In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Herr Händel, aber Sie sagen ja, dass Wissensgesellschaft eine besondere Bedeutung bekommt. Wenn ich jetzt, sagen wir, wissensgetriebene Innovationen anschaue, die sind ja nicht unbedingt in Deutschland gemacht worden, sondern eher in Silicon Valley, in Israel oder in China. Und wir waren schon sehr, sehr hardware-lastig, sagen wir so. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, wir haben ja kaum Softwareunternehmen, die globalen Charakter haben. Ich meine, SAP und dann wird's irgendwann wirklich eng. Und wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Also ich denke, was Sie da sagen mit Silicon Valley, das ist ja sehr individualistisch. Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft hat. Und nicht umsonst entlassen die gerade Zehntausende von Leuten. Ich glaube, dass deren Modell so der starke Führer und der Druck, den die verschiedenen Persönlichkeiten da jetzt gerade ausüben, ihre Mitarbeiter, dass das insgesamt nicht produktiv ist. China ist mir neu, dass die so stark in der Wissensarbeit und der Entwicklung waren, weil...
Aber das ist deren, 50-Jahre-Plan. Ich meine, die sind ja sehr, sehr planorientiert. Ich meine, die haben jetzt andere Probleme, Demografie und Covid-Politik und Totalitarismus, das ist okay, aber so tendenziell...
Ja, man kann Innovationen nicht planen. Also man kann planen, vorhandene Techniken, irgendwie Eisenbahnnetze bauen und Straßen bauen und, ja, und Stahlträger gießen. Und das haben sie ja auch gemacht. Aber da ist ja eben Schicht im Schacht. Das ist ja eben Schluss. Und wenn man, auch die Chinesen müssen ihre Informationsarbeit effizienter machen. Und wenn die keine Pressefreiheit haben und der eigene Spitzbeamte dann die eigene Propaganda glauben muss und deswegen Fehlentscheidungen fällt, also ohne Pressefreiheit bin ich nicht produktiv. Oder wenn man keine Kritik äußern darf, weil dann gleich das, was Gesichtsverlust ist, oder weil dann gleich die Macht in Frage gestellt wird, dann ist das nicht produktiv. Also glaube ich nicht, dass die Chinesen da sonderlich produktiv sind. Und wenn sie dann Software und so weiter angehen, es geht ja querbeet durch alle Branchen. Es geht ja um alle Produkte, die man herstellt in Deutschland. Und da ist die Fähigkeit, ein Problem zu lösen, eben auf ein Bedürfnis zu reagieren, sind wir querbeet durch alle Branchen eigentlich schon sehr produktiv und mit dabei. Also das liegt jetzt nicht nur an einzelnen Sachen wie Software. Und auch da, ich meine, ich rede ständig in irgendwelchen deutschen Softwarekongressen und da sind es lauter deutsche Firmen dabei. Deswegen kann ich das auch nicht so sehen, dass wir da nicht so gute sind.
Auf jeden Fall freue ich mich auf Ihr nächstes Buch. Ja, man merkt ja, dass Sie ein optimistische Zukunftsexperte sind. Worum geht es in Ihrem neuen Buch?
Also das Buch heißt Geschichtsbuch für Optimisten.
Okay.
Warum das meiste früher schlechter war, in Zukunft besser sein wird. Und es geht darum, dass in allen Lebensbereichen die Welt besser geworden ist. Ich meine, zu welcher Zeit wären Sie denn lieber zum Zahnarzt gegangen oder hätten ein Kind auf die Welt gebracht? Also ob das nun Frauenrechte sind oder ob das Bildung ist oder Medizin oder Wohlstand oder Kommunikation, auch Ethik, in allen Lebensbereichen ist die Welt immer
on the long run besser geworden. Und vollstandsgetrieben, ja.
Naja, aber auch eben auch besser, weil die Pessimisten meinen ja, dass die Kultur, die Zivilisation alles schlechter macht und dass der Mensch in der Natur ein guter Mensch gewesen wäre und dann kam die Zivilisation und hat es böse gemacht. Und die archäologischen Zeugnisse zeigen ja, wie gewalttätig es früher zugegangen ist.
Aber ich meine, die schießen eher auf Kapitalismus als Daseinsform. Ja? Und ich meine, am Ende des Tages hat Kapitalismus den Wohlstand gebracht in den letzten paar Jahrhunderten.
Naja, Kapitalismus hört sich so an nach einem Menschenbild, wo einer gierig sein Vermögen vermehrt.
Warum gierig? Und man kann einfach nur, so wie soziale Marktwirtschaft, ich finde das eine symptomatische Form des Kapitalismus.
Das ist der Unterschied, genau. Das ist der Unterschied, dass es eigentlich nur neutral, dass man die Freiheit hat, dass die Menschen ihre Wünsche umsetzen können in Angebot und Nachfrage und mit der Knappheit des Preises zurückgemeldet bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie... Ich meine, es gibt ja noch andere Ziele im Leben, als nur sein Kapital zu vermehren. Soziale Marktwirtschaft heißt, ich habe die Freiheit, ein halbes Sabbatjahr zu machen und mich selber zu finden oder meine Familiengeschichte aufzuschreiben oder irgendeinen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Also es heißt, Also ich würde sagen, die freie und soziale Marktwirtschaft.
Aber ich meine, jetzt in dem Kontext ist es ja so, dass individuelle Zielsetzung auf nachhaltige Art und Weise führt dazu, dass der Wohlstand alle gemehrt wird. Ansonsten wird man ja, wie Sie gesagt haben, vom Markt abgestraft. Von der Seite ist die soziale Marktwirtschaft ermöglicht den Individuen, die individuellen Ziele zu verfolgen, zum Wohle aller. Weil wenn man etwas
und es gibt einen Staat, der den Markt garantiert und Monopole verhindert, also falls sich jemand unfair verhält. Und es gibt die soziale Umverteilung.
Genau.
Also Erbschaft wird besteuert, hohe Einkommen wird besteuert, damit auch Arme sich Gesundheit und Bildung und leisten können. Und ich sage immer, ein reiches Land, ein wohlhabendes Land ist nicht ein Land, wo auch die Armen sich ein Auto leisten können und Auto fahren, sondern ein wohlhabendes Land ist ein Land, wo der öffentliche Nahverkehr so gut ausgebaut ist, dass auch die Reichen mit dem Zug fahren.
Ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich habe in der Volkswirtschaft, ist ja Freiburger Schule, wo ich Volkswirtschaft studiert habe. Und da war immer so ein Stresstest für eine Ordnung in einem Land. Wo würde man am liebsten hineingeboren werden, ohne zu wissen, in welche soziale Schicht man hineingeboren wird? Und das ist für mich eine sehr, sehr gute Prüfung. Deswegen freue ich mich, in Deutschland zu leben. Ich liebe auch Deutschland aus der Perspektive, weil man hier im Prinzip sehr, sehr gute Chancen hat im Vergleich zu Usbekistan, wo ich herkomme. Ja.
Also wenn ich fragen darf, das können wir ja rausschneiden oder Sie können es bringen, wie das mit den Kondratjevs ist. Also einmal würde mich interessieren, was Sie im Studium damals in Usbekistan oder wo Sie waren, mitgekriegt haben. Und das andere, Freiburger Schule, das ist ja sehr...
Genau, soziale Marktwirtschaft ist ja auf Basis der Freiburger Schule entstanden. Ludwig Erhard hat das ja von Hayek übernommen und das ist ja die Freiburger Schule.
Jetzt bin ich an dem Kondratjev-Thema ja schon bald 30 Jahre dran und der Leonid Fjodorow, der da in den 90er Jahren, auch noch in den Nullerjahren unterwegs war, als der versucht hat, in den 80er Jahren zu sagen, Computer ist ganz wichtig und das wird dann ist der nächste, ist der fünfte Kondratjev-Zyklus. Dann wurde ihm im Bundeswirtschaftsministerium gesagt, damals mit Verweis auf Ludwig Erhard, uns ist die Joghurtindustrie genauso wichtig wie die Computerindustrie. Also der Widerstand bei diesen, ich bin auch in der FAZ, ich habe nie in der FAZ einen Artikel untergebracht, weil früher der Wirtschaftspolitikchef, der Barbier, also auch völlig gegen Kondratjev war, eben aus dieser Sicht Freiburger Schule. Und Sie sind aber auch ein Kondratjev-Mensch. Also für Sie ist es kein Gegensatz, dass man sagt, es gibt diese realwirtschaftlichen Zusammenhänge, wo es eine Knappheit gibt, die man identifiziert und da muss man was machen, um wieder rauszukommen. Das, für diese Hardcore-Marktwirtschaftler war das ein Widerspruch.
Ja, wobei, das heißt, Ordoliberalismus und soziale Marktwirtschaft ist ja keine Hardcore-Marktwirtschaftler, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass man den Rahmen schafft und nicht selbst bestimmt, welche Technologie die Zukunft bestimmt.
Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.